von dem Begriff Bro gehört? Hey Bro! Bro ist die Abkürzung für Brother, also Bruder. Und es bedeutet Freund oder guter Kumpel. Bekannt geworden ist diese Bezeichnung durch die TV-Serie How I Met Your Mother. Barney Stinson, der sich selbst als der beste Bro aller Zeiten beschreibt, der hat ein Buch dazu geschrieben, das heißt Der Bro-Code. Und in diesem Bro-Code ist geregelt, wie ein Bro sich zu verhalten hat. Ist ziemlich humorvoll, sehr witzig gemacht und mit einem guten Schuss Macho-Gehabe. Das gehört auch dazu. Ich lese euch mal so, damit ihr eine Ahnung bekommt, was ein Bro ausmacht, zwei kurze Beispiele vor. Also Artikel 67 aus dem Bro-Code. Sollte ein Bro auf einer Party zur Gitarre greifen und die ersten Akkorde spielen, dann muss sein Bro ihn darauf hinweisen, dass er im Begriff ist, sich lächerlich zu machen. Artikel 74. An einer Ampel fährt ein Bro so dicht wie möglich an den Vordermann heran und drückt dann sofort auf die Hupe, wenn die Ampel auf grün springt. So hat ein anderer Bro, der eventuell ein paar Wagen weiter hinter steht, die bessere Chance, noch in derselben Grünphase über die Kreuzung zu kommen. Also ihr merkt schon, ein Bro, das ist so ein richtig guter Kumpel, einer, mit dem man durch dick und dünn gehen kann, einer, dem man sich anvertrauen kann, einer, der immer zu einem hält, ein Bro, der den anderen respektiert und ehrt. Von Freundschaft lernen, mach's wie ein Bro, ist der Titel der Predigt heute. Weil den Bro-Code, den kennt die Bibel schon lange. Sie nennt das Bruderliebe, griechisch Philadelphia. Die geschwisterliche Liebe, die unser Miteinander als Schwestern und Brüder in der Gemeinde regeln und bestimmen soll. In Römer 12, Vers 10 zum Beispiel, da heißt es, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Oder Hebräer 13, Vers 1, hört nicht auf, einander als Brüder und Schwestern zu lieben. Wörtlich steht da, die Bruderliebe bleibe. Eine noch aller guten Dinge sind drei. 1. Petrus 1, Vers 22, ihr habt die rettende Wahrheit im Gehorsam angenommen und dadurch euer Denken und Fühlen gereinigt, um eure Brüder und Schwestern aufrichtig lieben zu können. Hört also nicht auf, einander aus reinem Herzen zu lieben. Mehrmals diese Aufforderung, nicht nachzulassen in der Bruderliebe. Die Bruderliebe, der biblische Bro-Code, um den geht es heute. Wir werden etwas über das Thema lernen, indem wir uns einen echten Bro anschauen. Dieser wirkliche Bro aus der Bibel, da geht's schon beim Namen los. Sein wirklicher Name, wie er im Pass eingetragen ist, der kommt nur einmal vor. Josef. Aber er hatte noch eine Art Künstlernamen bekommen. Unter dem kannte man ihn besser. Barnabas. Mit diesen Künstlernamen ist das so ähnlich wie bei Dwayne Douglas Johnson. Weiß auch keiner, wer das ist. Aber wenn du sagst The Rock, wissen alle, wer gemeint ist. Also von diesem Barnabas ist das erste Mal in Apostelgeschichte 4, Vers 36 folgende die Rede. Da steht, so machte es auch Josef, ein Levit aus Zypern, den die Apostel Barnabas nannten, das heißt, der Mann, der anderen Mut macht. Er verkaufte seinen Acker, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Also wie schon gesagt, Barnabas hieß eigentlich nicht wirklich Barnabas, sondern Josef, aber seine Freunde, die hatten ihm den neuen Namen gegeben, diesen Beinamen gegeben, weil Josefs gab es viele, aber es gab einen hier, der hieß Barnabas. Und dieser Barnabas, das ist ein echter Bro. Barnabas kommt aus dem Hebräischen und Lukas hatte griechisch sprechende Leser. Darum übersetzt er Barnabas, der Mutmacher, der Sohn des Trostes. Den griechischen Begriff kann man in beide Richtungen übersetzen. Der Sohn der Ermutigung. Barnabas, ein Ermutiger. Der Beiname, der etwas über sein Wesen, über seinen Charakter sagt, so erlebte ihn die Gemeinde, in der er zu Hause war. So wurde er nun fortan genannt. Ein Bro ist ein Mutmacher. Man kann sich fragen, welchen Beinamen würden mir denn die Schwestern und Brüder in meiner Gemeinde geben? Wer wäre ich für sie? Wie würden sie mich nennen? Welche Eigenschaften sehen die anderen? Barnabas lebt mit dem Gott, der selber ein Mutmacher ist. Unser Gott ist ein Ermutiger. Da heißt es, er wird das geknickte Rohr wird er nicht durchbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Gott ist ein Ermutiger. Kein Wunder, dass sein Heiliger Geist auch als Ermutiger, als Tröster bezeichnet wird. Das ist dasselbe Wort Parakletos, das auch hier bei Barnabas vorkommt, wie auch der Geist Gottes bezeichnet ist. Und Barnabas, nach Apostelgeschichte 11, ein Mann voll Heiligen Geistes, natürlich floss das über das Wesen Gottes durch ihn, dass er andere ermutigen konnte. Also die Bro-Regel Nummer 1, die biblische Bro-Regel, ein Freund, ein Bro, ist ein Ermutiger, ist kein Miesmacher und kein Meckerer. Und er kann das deshalb, weil er im Heiligen Geist lebt und sich selbst von ihm ermutigen und trösten lässt. Weil wes das Herz voll ist, des fließt der Mund über. Freunde sind Mutmacher. Sie machen anderen Mut auf dem Weg mit Jesus. Mut zum Glauben, Mut zum Leben, weil es gibt so viel Entmutigendes im Leben. So viel Gründe, die da sind, die runterziehen, die unzufrieden sein lassen, die einen jammern oder meckern lassen. Aber man nannte Josef den Ermutiger. Man nannte ihn nicht Josef den Jammerlappen. Man nannte ihn nicht Josef den Griesgram, Josef den Besserwisser, Josef den Stinkstiefel oder Josef den Halbherzigen. Er war Barnabas, der Ermutiger. Wir lesen hier das erste Mal von ihm, als er ein Stück Land verkauft hat und den Erlös für die sozialdiakonische Arbeit, so würden wir das heute sagen, seiner Gemeinde spendete. Das war ein echtes Opfer. Denn dieses Geld hätte er auch für spätere Zeiten zurücklegen können. So musste er dann, als er mit Paulus auf den Missionsreisen unterwegs ist, seinen Lebensunterhalt mit handwerklicher Arbeit verdienen. Barnabas lebt die biblische Wahrheit der Haushalterschaft, die besagt, dass uns alles, was wir haben, von Gott anvertraut ist. Anvertraut, damit wir es verwalten. Barnabas, der Bro, der lebt eben nicht nach dem Sprichwort, dass beim Geld die Freundschaft aufhören würde. Sie darf ans Portemonnaie gehen. Und wir merken, hier geht's schon um das, was dem Ganzen zugrunde liegt. Es geht um die Werte. Unsere Ältesten haben vorhin davon gesprochen. Die Werte, die dann ins Spiel kommen, wenn ich eine Entscheidung treffen muss. Tue ich das oder tue ich jenes? Heute wollen wir uns den Wert Verbindlichkeit und Fürsorge näher anschauen. Kurz will ich erklären, was das ist. Verbindlichkeit, das steckt schon in unserem deutschen Wort mit drin. Das heißt zusammentun, verbinden, Verbindung herstellen. Verbindlich ist, wer sein Wort hält, auch unter widrigen Umständen. Verbindlichkeit bedeutet, dem anderen entgegenzukommen. Manchmal auch Zugeständnisse zu machen, um Ausgleich bemüht zu sein. Das Gegenteil wäre das, was auseinandertreibt, was entzweit. Verbindlichkeit meint, dass man sich freiwillig dazu verpflichtet, für die Gemeinschaft einzutreten, dass andere aufeinander zählen können. Mancher leidet an Unverbindlichkeit unserer Tage, dass dann gesagt wird, jo, Weiß noch nicht, ob ich zu dem Termin komme. Danke für die Einladung, aber mal schauen. Weiß noch nicht, was dann ist und will mich nicht zu früh festlegen, sagt man meistens nicht, aber das steckt ja letztlich dahinter. Denn vielleicht gibt's ja an dem Wochenende oder an dem Sonntag noch ein attraktiveres Angebot. Nur ohne Verbindlichkeit wird das Zusammenleben schwierig. Als Teil einer Gemeinschaft, da brauche ich Verbindlichkeit. Und dazu gehört eben auch die Bereitschaft, freiwillig Verpflichtung einzugehen. Verbindlichkeit hat übrigens im Deutschen noch eine zweite Komponente, einen zweiten Aspekt. Verbindlichkeit bedeutet auch Freundlichkeit. Es geht darum, sich mit anderen zu verbinden und dazu hilft etwas Höflichkeit, Mitgefühl, Wertschätzung ganz ungemein. Und alles das ist Ausdruck der Bruderliebe beziehungsweise der geschwisterlichen Liebe. Fürsorge ist, glaube ich, klar, brauche ich nicht lange erklären. Fürsorge ist das Kümmern und Einstehen füreinander. Der Sorgen des anderen sich annehmen. Das Gegenteil wäre Kaltherzigkeit oder Gleichgültigkeit. Verbindlichkeit und Fürsorge sind Werte, die Barnabas lebte. Dafür stand er und das machte ihn in der Gemeinde zu einer verlässlichen Größe. Wir gehen weiter in der Apostelgeschichte. Die nächste Begebenheit, an der Barnabas vorkommt, ist eine ziemlich brenzlige Geschichte, weil der schlimmste Feind der damaligen Gemeinde war zum Glauben gekommen und suchte Anschluss. Aber niemand traute ihm. Niemand traute sich, auf ihn zuzugehen, außer Barnabas. Der Name dieses Mannes ist Saulus. Er war ein Mörder unschuldiger Christen, ein Mann, der sich gefreut hatte, wenn Christen gesteinigt wurden, ein Mann, der von Hass auf die Christen geradezu getrieben wurde, der Familien durch Gewalt zerstörte, ein Mann, der wie ein Großinquisitor Angst und Schrecken auslöste. Diesem Mann war Jesus begegnet und er war zum Glauben gekommen. Und jetzt kommt er als Nachfolger Jesu nach Jerusalem. Aber als er in die Gemeinde kommt und dazu stoßen will, traut man dem Braten nicht. Apostelgeschichte 9, Vers 26 geht es weiter. Saulus kam nach Jerusalem und wollte sich dort den Jüngern und Jüngerinnen anschließen. Aber sie hatten noch immer Angst vor ihm. Sie konnten es nicht glauben, dass er wirklich einer der ihren geworden war. Da nahm Barnabas die Sache in die Hand und brachte ihn zu den Aposteln. Er erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Weg nach Damaskus den Herrn gesehen und der Herr zu ihm gesprochen hatte. Er schilderte ihnen auch, wie mutig Saulus dann in Damaskus im Namen von Jesus aufgetreten und für diesen Namen eingetreten war. Von da an ging Saulus bei den Aposteln in Jerusalem aus und ein. Was wir hier über den Bro lernen, ein Bro ist ein Türöffner. Er öffnet anderen die Tür zur Gemeinschaft. Man muss sich das vorstellen. Plötzlich kommt der ehemalige Verfolger als Christ in die Gemeinde. Und keiner wollte was mit ihm zu tun haben. Paulus, der hier noch mit seinem hebräischen Namen Saulus genannt wird, der stand außen vor. Man traut ihm nicht. Was, wenn das nur eine Falle ist? Ich will ihm vielleicht vergeben. Aber mit ihm zu tun haben, will ich nichts. Man kann die Anklagen fast hören. Dieser Mann hat unsere Freunde getötet. Niemand gab ihm eine Chance, weder Petrus noch die anderen Apostel oder Jünger. Und als er wieder mal vergeblich an eine Tür anklopfte und die verschlossen blieb, da griff Barnabas ein und da sagte er, komm, jetzt gehe ich mit dir. Mich kennen die Leute. Auf mich werden sie hören. Lass mich deine Geschichte erzählen und du wirst sehen, das hilft. Und es half. Von da an, heißt es im Text, ging Saulus bei den Christen in Jerusalem aus und ein. Ein Bro ist ein Türöffner. Er öffnet den anderen den Zugang zur Gemeinde. Barnabas holt den Paulus vom Rand in die Mitte der Gemeinde. Er half ihm dabei, den Platz zu finden. Und bei uns? Viele Gemeinden kennen das Phänomen, dass Menschen einige Zeit in die Gottesdienste kommen, aber nach gewisser Zeit auch wieder fernbleiben. Irgendwann bleiben sie weg. Sie haben ansprechende Gottesdienste erlebt, inspirierende Predigten, schöne Lieder, gute Musik, das hat ihnen gefallen, aber auch wenn es alles irgendwie nett war, etwas ganz Zentrales hat gefehlt. Sie haben keinen Zugang gefunden. Es fehlte der persönliche Kontakt. Es fehlte, dass jemand ihren Namen kennt, ihre Geschichte gehört hat, weiß, was ihn beschäftigt und was er macht. Zugehörigkeit ist der Schlüssel. Teil sein einer Gemeinschaft. Und wisst ihr, wann das beginnt? Nach dem Gottesdienst. Unmittelbar nach dem Gottesdienst. Barnabas geht auf Paulus zu. Der wagt das, seine Ängste zu überwinden. Der wagt das, diesen Neuen anzusprechen. Wisst ihr, als Paulus zum Glauben an Jesus kam, verlor er sein komplettes soziales Umfeld. Die wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben. Da war er draußen, da war er Außenseiter. Aber zu der neuen Gemeinschaft der Christen gehörte er noch nicht dazu. Er glaubte an Jesus, fühlte sich aber noch nicht zu Hause. Wie lange hätte er das ausgehalten? Barnabas, der Bro, der wird zum Türöffner. Er war der erste gläubige Freund, den Paulus hatte. Ich glaube, man kann sich schon völlig zu Recht fragen, was wäre wohl aus Paulus geworden, wenn es diesen Bro nicht gegeben hätte. Er hätte vielleicht missioniert, aber die Gruppen, die dadurch entstanden wären, die wären von der Jerusalemer Urgemeinde immer mit Misstrauen betrachtet worden, immer beäugt worden, immer in die Sektenecke gestellt worden. Es brauchte den Türöffner Barnabas, um Paulus und die Apostel zusammenzubringen und die Einheit der Gemeinde aus Judenchristen und Heidenchristen zu bauen. Es durfte da keinen Bruch geben. Ob Barnabas Angst gehabt hat, auf Paulus zuzugehen? Bestimmt. Ob er sich gefragt hat, was wohl passieren kann, wenn es schief geht? Ich denke ja. Ob er daran gedacht hat, lass das mal lieber die anderen machen? Mit Sicherheit. Und trotzdem, er macht den ersten Schritt. Ich möchte das ganz praktisch anwenden. Mach's wie ein Bro. Sprich mit denen, die du noch nicht kennst. Es geht so um die ersten Minuten nach dem Gottesdienst. Also heute vielleicht nicht. Die Ältesten haben ja gesagt, ihr sollt nach dem Gottesdienst direkt zu ihnen zum Gespräch kommen. Aber sonst, die ersten 3 Minuten nach dem Gottesdienst, geht doch auf die zu, die ihr noch nicht kennt oder nicht so gut kennt. Sprecht sie an. Wir sind sonst so schnell dabei, uns mit denen zusammenzuschließen, die wir sowieso schon kennen, aus dem Hauskreis oder aus dem Mitarbeiterkreis, aber die ersten 3 Minuten mal reservieren für die, die noch nicht in dem Bekanntenkreis sind, die vielleicht noch nicht so eng zur Gemeinde dazugehören. Reserviere dir die Zeit später für deine Freunde, für den Hauskreis. Nutz die ersten 3 Minuten nach dem Gottesdienst, um auf Neue zuzugehen. Ein Bro ist ein Türöffner zur Gemeinschaft. Die Freundschaft von Barnabas und Paulus, die geht weiter. Die beiden werden ein Team in der Gemeindearbeit. Jetzt brauchen wir mal eben ganz kurz Timeout, Auszeit hier an der Stelle. Auf den Pausenknopf möchte ich mal drücken. Diese Geschichte erinnert mich an ein Gespräch mit einem meiner besten Freunde beim Grillen. Wir haben zusammen studiert, haben vieles gemeinsam und vor vielen Jahren, als wir beide noch jünger waren und manche unserer Hörner noch nicht abgestoßen hatten, da träumten wir, wie gesagt, abends am Grill davon, wie wunderbar das doch wohl sein würde, wenn wir beide zusammen in ein und derselben Gemeinde arbeiten würden. Der Traum dauerte aber nicht lange. Also wir kamen dann schnell auf die Frage zu sprechen, wie würden wir die Arbeit aufteilen, wer würde was machen? Und bei der Frage danach, wer was macht, geht es auch um die Frage nach der Macht. Darum, wer hat denn das Sagen? Ein Minenfeld. Also wir haben unseren Traum abgehakt und mein Freund meinte ganz trocken, Holly, lass uns einfach Freunde bleiben. Wie gesagt, damals waren wir noch jung. Aber vor derselben Herausforderung standen Barnabas und Paulus. Die Freundschaft wurde zur Mitarbeit, wurde zum Team. Der Barnabas war zunächst der Mentor von Paulus. Er wusste, wo es lang geht. Er wusste, wie es funktioniert. Aber schon bald lief ihm Paulus den Rang ab. Der dritte Punkt, ein Bro hält das aus, wenn der Freund ihn in den Schatten stellt. Wir sind inzwischen in Kapitel 11 der Apostelgeschichte angekommen. Da wird berichtet, dass in Antiochia in Syrien eine Gemeinde entstanden war. Entstanden durch Flüchtlinge aus Jerusalem. Diese Gemeinde wuchs rasant und die Muttergemeinde schickte den Barnabas dorthin, um mal nach dem Rechten zu sehen und das Wachstum dort zu begleiten. Als er hinkam und sah, was Gott dort wirkte, freute er sich riesig. Er machte allen Mut, bestärkte sie, merkte aber auch sehr schnell, dass er für diese Arbeit jemanden brauchte, der ihn nicht nur unterstützt, sondern der auch die besondere Befähigung dafür hat. Er wollte Paulus. Er wusste, der ist der Richtige. Apostelgeschichte 11, 25 folgende, da ist dann Folgendes zu lesen. Barnabas aber ging nach Tarsus, um Saulus zu suchen, und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Ein ganzes Jahr lang wirkten beide gemeinsam in der Gemeinde und unterwiesen viele Menschen im Glauben. Ohne Zweifel, am Anfang war Barnabas der Initiator. Er war von den beiden derjenige, der mehr Vertrauen und mehr Ansehen genoss. Ihn schickten die Jerusalemer nach Antiochia. Aber das änderte sich. Durch die Förderung, die Paulus von Barnabas erfuhr, wuchs er in seinen Fähigkeiten und sein Dienst wurde segensreicher und wirksamer als der von Barnabas. Paulus wird der große Apostel, der Missionar. Paulus ist der, der für die Ausbreitung des Evangeliums bis nach Europa die zentrale Rolle spielt. Sein Name wird im Neuen Testament 178 Mal genannt. Von Barnabas ist 28 Mal die Rede. Paulus macht das Rennen, Barnabas bleibt der Mr. 16%. Für einen Mann mit Durchblick wie diesen Barnabas wird das klar gewesen sein. Da lag das auf der Hand, dass dieser dynamische, brillante Gelehrte, dass der ihn in den Schatten stellen würde. Aber Barnabas ließ sich bei seiner Wahl davon nicht beirren und nicht ablenken. Er trat zurück. Er ließ nicht zu, dass Neid, Geltungssucht und Eitelkeit die Ausbreitung des Reiches Gottes und die Freundschaft blockierten. Er brauchte diese Stellung nicht, um wichtig zu sein. Was wir hier lernen können, ein Bro nimmt sich selbst nicht zu wichtig und überlässt dem anderen den ersten Platz. Wer nun denkt, alles Friede, Freude, Eierkuchen, der hat sich geirrt. Schauen wir einen letzten Abschnitt uns an, Apostelgeschichte 15, Vers 36 bis 40. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, ihr merkt schon, hier hat sich das schon gedreht, die Initiative kommt jetzt von Paulus. Da sagte Paulus zu Barnabas, lass uns noch einmal alle die Orte besuchen, in denen wir die Botschaft Gottes verkündet haben. Wir wollen sehen, wie es den Brüdern und Schwestern geht. Barnabas wollte Johannes Markus mitnehmen, aber Paulus lehnte es ab, noch einmal mit ihm zusammenzuarbeiten, denn er hatte sie auf der vorhergehenden Reise in Pamphylien im Stich gelassen und die Zusammenarbeit abgebrochen. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung und Paulus und Barnabas trennten sich. Barnabas fuhr mit Markus nach Zypern, Paulus aber wählte sich Silas als Begleiter. Wir sind hier bei der Planung der zweiten Missionsreise und da kam es zum Streit. Barnabas wollte Markus mitnehmen und Paulus war strikt dagegen. Barnabas sagte, ich reise nur, wenn Markus mitkommt. Und Paulus kontert, ich reise nur, wenn Markus zu Hause bleibt. Das Ganze eskaliert, der Streit wird heftig, die Positionen sind unvereinbar, am Ende gehen sie getrennte Wege. Was kann man da lernen? Kann man hier überhaupt noch was lernen? Denn sie haben sich ja getrennt. Der Konflikt ist ja nicht versöhnlich befriedet gelöst worden. Es gab auch nicht irgendeinen Kompromiss, mit dem man hätte leben können. Wenn es zum Streit kommt, wird ja oft gefragt, wer ist im Recht? Und man hat die Hoffnung, dass sich der Streit dadurch lösen lässt, dass man sagt, der eine hat Recht, der andere hat Unrecht und wer Unrecht hat, muss dann dem nachgeben, der Recht hat. Aber so einfach ist das hier gar nicht. Paulus sagte, Markus hat uns im Stich gelassen. Er hat wörtlich Fahnenflucht begangen. Und so eine Enttäuschung will ich kein zweites Mal erleben. Dafür ist es zu wichtig, zu anstrengend, was wir tun. Wir müssen uns aufeinander verlassen können. Einer solchen Aufgabe ist Markus nicht gewachsen. Verständlich. Jetzt kommt Barnabas. Was er sagt, steht nicht im Text ausdrücklich drin, aber man kann es sich erschließen. Barnabas würde sagen, Markus ist mein Vetter. Ich kenne ihn, er hat Potenzial. Diesmal weiß er, worauf er sich einlassen wird. Wir sollten ihm eine zweite Chance geben. Auch verständlich. Paulus, der eher den Auftrag sieht, der Aufgabe steht für ihn in den Mittelpunkt, er hält den Markus nicht für reif und belastbar genug. Und Barnabas, der den Einzelnen sieht, der das Potenzial sieht, das er fördern möchte, der Ermutiger, da bleibt er sich seinem Namen treu. Beide Sichtweisen haben etwas für sich. Man kann nicht sagen, der eine hat Recht und der andere hat Unrecht. So ist das manchmal im Leben. Auch bei Freunden. Das sind die leidvollen, die schmerzhaften Erfahrungen. Da wird es richtig schwer. Es spricht übrigens für die Glaubwürdigkeit der Bibel, dass sie solche Themen nicht ausklammern. Solche Ereignisse werden benannt und erzählt. Da wird es schwierig und es hat heftig gekracht. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung, steht im Text. Aber auch in der Auseinandersetzung bleibt der andere Bruder, er wird nicht zum Feind und das Gebot der Bruderliebe bleibt bestehen. Weshalb ich davon ausgehe, dass das so ist, will ich euch beweisen. Wenn Schuld im Spiel gewesen sein sollte, dass im Eifer des Gefechts einer was gesagt hat, was ihm nachher leid tut, dann gehe ich davon aus, dass sie sich das gegenseitig eingestanden haben und vergeben haben. Sonst hätte die Gemeinde den Paulus und den Silas wohl kaum miteinander ausgesandt zu der zweiten Missionsreise, wenn da irgendwas Belastendes noch gewesen wäre. Auch die Art, in der Paulus später noch von Barnabas spricht, zeigt, dass da keine Bitterkeit und keine Unversöhnlichkeit, sondern Brüderlichkeit da war. 5 Jahre später schrieb er den 1. Korintherbrief und dort heißt es, 1. Korinther 9, Vers 6, die Folie haben wir auch da. Das schreibt er in ganz anderen Zusammenhang, aber da kommt Barnabas vor. Sind ich und Barnabas die einzigen, die mit ihrer Händearbeit für ihren Unterhalt aufkommen müssen? Gleichwertig redet er hier von dem Bruder, auch wenn sie gerade nicht mehr gemeinsam in derselben Arbeit stehen. Gleichwertig brüderlich. Und Markus? Markus hat sich durch die Zusammenarbeit mit Barnabas entwickelt. Er hatte wirklich das Potenzial, das Barnabas in ihm gesehen hat. Er hat sich verändert. Und Paulus schreibt später über ihn, Kolosser 4, Vers 10, folgende. Es grüßt euch Aristarch, der mit mir im Gefängnis ist, ebenso Markus, der Vetter von Barnabas. Seinetwegen habe ich euch ja schon Anweisungen gegeben. Nehmt ihn freundlich auf, wenn er zu euch kommt. Auch Jesus mit dem Beinamen Justus lässt euch grüßen. Diese drei sind die einzigen aus dem Judentum, die noch mit mir zusammen für die Aufrichtung der Herrschaft Gottes arbeiten. Sie sind mir ein wirklicher Trost geworden. Markus ist inzwischen Mitarbeiter im Team des Paulus. Er hat Beständigkeit gelernt. hat Durchhalten gelernt in Schwierigkeiten, in Verfolgungen. Er ist gewachsen durch den Barnabas. So sagt dann Paulus in 2. Timotheus 4, bring Markus mit, er kann mir gute Dienste leisten. Also Markus hat sich geändert und Paulus hat seine Meinung über den Markus geändert. Jetzt heißt es nicht mehr mit dem nicht, sondern jetzt heißt es, bring Markus mit, wenn du kommst. Von Barnabas hören wir nach Kapitel 15 der Apostelgeschichte in der Bibel nichts weiter. Aber von denen, die er ermutigt hat, die er gefordert hat, von denen haben wir das Vermächtnis bis heute in der Hand. Markus schrieb das Evangelium und von Paulus haben wir eine Fülle an Briefen. Was wäre, wenn die beiden diesen Barnabas nicht gehabt hätten? Freunde können mal unterschiedlicher Meinung sein und leiden aneinander. Und das ist ein schwieriger Punkt in einer Freundschaft. Ich will das gar nicht kleinreden. Und in der Hitze und in der Glut des Gefechts, da kann eben wie hier aus der Gutmütigkeit des Barnabas Sturheit und aus der Zielgerichtetheit eines Paulus kann Härte werden. Aber die Bruderschaft, dass der andere Bruder ist, wird dadurch nicht aufgekündigt. Auch da, wo es nicht mehr zusammengeht, weil der Einzelne merkt, das ist für mich ein K.O.-Kriterium. Da kann ich nicht mit, aber du bleibst mir ein Bruder. Das ist eine grundlegend wichtige Überzeugung. Es geht hier nicht darum, dass um Schuld oder um Recht und Recht haben. Die hatten beide aus ihrer Sicht Recht, aber sie bleiben einander Brüder. Und darum änderte es sich später zum Guten. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Die Haltung, die der Barnabas lebt, war geprägt von Bruderliebe. Ein solcher Umgang wird durch keine Struktur, durch keine Ordnung, durch keine Aufgabenbeschreibung, durch kein Papier auf die Beine gestellt und bewerkstelligt. Das wird nur da passieren, wo wir uns von Herzen dafür entscheiden, so miteinander umzugehen. Darum ist Barnabas, weil er diese Entscheidung getroffen hat, ein Bro. Er ist ein Ermutiger, ein Türöffner, ein Förderer, der es auch aushält, dass der andere über ihn selbst hinauswächst, besser wird als er. Barnabas stand auch zu dem, was ihm wichtig war. Auch im Streit blieb er bei sich selber, aber der andere blieb für ihn der Bruder und er wurde nicht sein Feind. Und nun, ihr Lieben, nun sind wir dran. Du und ich. Mach's wie ein Bro. Lebe die Bruderliebe. Amen. Ich möchte mit uns beten, wir bleiben dabei sitzen. Lieber Herr, in deiner Liebe hast du uns, jeden einzelnen von uns, bedingungslos angenommen und erwählt. Du stehst zu uns. Und in dieser Liebe, die wir von dir bekommen haben, sollen wir miteinander leben und uns nicht nur aushalten oder vermeiden und einander aus dem Weg gehen, sondern in geschwisterlicher Liebe begegnen. Herr Barnabas ist einer der vielen großartigen Beispiele dafür. Und wir bitten dich dafür, dass du uns immer wieder herausforderst, dem nachzueifern und festzuhalten an der Bruderliebe. Amen.